etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wie ich eingangs in diesem Gottesdienst schon erwähnt hatte, befinden wir uns gerade als Gemeinde in dieser Predigtreihe zum Thema Gemeinschaft in der Gemeinde. Diese Predigtreihe ist ja aufgehängt an diesem zentralen Satz aus Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und wer die beiden ersten Predigten zu dieser Predigtreihe verpasst hat, vor 2 Wochen vom Sigi die Einführung in die allgemeine Thematik und vergangene Woche von meinem Vater zum Thema Lehre in der Gemeinde, den lade ich ganz herzlich ein, das nochmal nachzuhören auf unserer Homepage. Die Predigten findet ihr dort. Es ist sehr hilfreich, das nochmal anzuhören, um einen besseren Einstieg und einen besseren Zugang zu finden hinein in dieses Thema. Deshalb hier nochmal ganz herzlich die Einladung, macht doch davon gerne Gebrauch. Und wie eben erwähnt, hatte mein Vater in der vergangenen Woche über den ersten Punkt gesprochen, die Lehre der Apostel. Und da ja heute der erste Sonntag im Monat ist und wir das Abendmahl hier feiern, soll es heute eben um das Brotbrechen gehen, um die Beständigkeit im Brotbrechen oder im Abendmahl, wie es hier an dieser Stelle heißt. Und ich möchte auch heute Morgen wieder einsteigen mit der Frage, die schon in den vergangenen Wochen angeklungen ist, nämlich die Frage, was ist der Kern unserer Gemeinschaft? Und heute Morgen im Besonderen, was ist der Kern unserer Gemeinschaft im Abendmahl? Wir wollen uns dieser Frage nähern mit dem Blick auf die Urgemeinde, wie es so schön heißt, die ersten Christen, im Besonderen in Jerusalem, aber eben auch danach. Wir haben es eben gehört, die Gemeinde in Jerusalem nach dem Pfingstgeschehen, dort wurden 3000 Menschen hinzugefügt. Das war eine große Bewegung, eine junge Gemeinde. Und diese junge Gemeinde hatte eben diese 4 Kennzeichen. Gemeinschaft in der, beständig sein in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und wenn wir uns heute Morgen diese erste Gemeinde in Jerusalem und auch die nachfolgenden Gemeinden anschauen, dann lohnt sich nochmal einen Blick zu werfen in die Zeit und das Umfeld dieser Gemeinden, in die dieses ganze Geschehen eingebettet ist. Mein Vater hat es in der vergangenen Woche schon mal erwähnt, das Abendmahl der ersten christlichen Gemeinden ist nicht so, wie wir uns das heute vorstellen oder wie wir das heute gewohnt sind. Es war damals kein spezieller liturgischer Akt innerhalb einer besonders förmlichen Gottesdienstfeier, sondern es war Teil des ganz normalen Alltags, Teil des ganz normalen Abendessens, das man dort einnahm. Und es gehörte ganz selbstverständlich und ganz natürlich mit hinein in diese tägliche Gemeinschaft des Miteinanderessens. Wenn wir die Verse ab Vers 43 und folgende lesen, stellen wir fest, dass die ersten Christen sich täglich versammelten. Sie kamen jeden Tag zusammen. Da waren sicherlich nicht bei jeder Zusammenkunft immer alle mit dabei. Und sie trafen sich auch an unterschiedlichen Orten, sowohl im Tempel als auch in den Häusern zum Abendessen. Aber dennoch wird hier deutlich, dass diese Gemeinschaft, das tägliche Zusammenkommen, eines ihrer Kennzeichen war. Dass sie diese Gemeinschaft miteinander lebten, dass es eine gewisse Form eines Lebensstils beschrieb. Und auch jeden Abend trafen sie sich gemeinsam, um miteinander zu essen. Und im Rahmen dieses Essens war es ganz üblich, dass man zu Beginn das Brot nahm und das Brot brach und untereinander teilte. Und das, was hier aus einer jüdischen Tradition herauskommt, bekommt hier in der ersten Gemeinde im Angesicht des letzten Abendmahls und in der Erinnerung an das Leiden und Sterben von Jesus eine neue Bedeutung für sie. Das Abendmahl war also nichts Besonderes, in dem Sinne nichts Ausgesondertes, sondern es war Teil der ganz täglichen, normalen täglichen Gemeinschaft. Wir können hieraus übrigens keine Vorgabe ableiten, dass wir jetzt auch das Abendmahl alle täglich feiern müssten oder ob der Rhythmus wöchentlich oder monatlich besser ist. sondern es war eben hier im Kontext des Geschehens der Gemeinde, die dort frisch zusammenkam und wie es sich entwickelte, war es eine ganz natürliche Entwicklung, die dort entstanden ist, aber die eben in diese spezielle Zeit hineingeschehen ist. Wichtig war, dass sie darin beständig waren, dass das eines ihrer Kennzeichen war. Und wenn wir noch ein paar Verse weiterlesen, in der Apostelgeschichte 2 ab Vers 43, dann lesen wir: Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott. Sie trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das ist das Wesen der ersten Gemeinde. Sie kamen zusammen und sie teilten miteinander und sie blieben darin beständig. Und wir sehen aber dann schon ein bisschen später, die erste Gemeinde in Jerusalem, die hatte sicherlich aus diesem Pfingstgeschehen, aus dieser Erweckung heraus noch so einen gewissen Drive. Und ich stelle mir das so vor, für die Juden, die dort das erste Mal was von Jesus hörten und zum Glauben kamen, die hatten ja als Hintergrundwissen die Tora und die Gesetze und die alten Schriften. Das war ihnen alles wohl bekannt. Aber jetzt bekam das im Angesicht von dem, was Jesus getan hat und was dort gelehrt wurde, auf einmal eine ganz neue Bedeutung. Sie verstanden Zusammenhänge neu und es war aufregend und bewegend für sie. Sie taten das immer und immer wieder und das setzte sich auch fort in anderen Gemeinden. Aber wir sehen dann ein wenig später, wie auch in einer der ersten Gemeinden, der Gemeinde in Korinth, sich hier so etwas wie Routine einschleicht, wie so ein Stück von dem Wesen und von dem Kern dessen, worum es eigentlich geht, hier verloren wird. Wir lesen davon in 1. Korinther 11, ab Vers 17, wo Paulus die Korinther ermahnen muss und wo er ihnen sagt: Liebe Korinther, es ist schön, ihr kommt auch immer noch zusammen, ihr habt auch immer noch irgendwie Gemeinschaft und ihr feiert auch noch immer irgendwie das Abendmahl, aber ihr tut das nicht mehr auf die würdige Art und Weise. Das heißt hier ab Vers 21, ab Vers 17, ich komme nun zu eurer nächsten Frage und darin kann ich euch nicht loben, denn es scheint, als würde mehr Schaden angerichtet als Gutes bewirkt, wenn ihr zusammenkommt. Erstens höre ich, dass es bei euren Gemeindeversammlungen zu Spaltungen kommt und zum Teil glaube ich das sogar, denn es muss natürlich Spaltungen unter euch geben, damit deutlich wird, wer von euch sich bewährt. Doch euch geht es offenbar gar nicht um das Abendmahl, wenn ihr zusammenkommt. Denn mir wurde berichtet, dass einige von euch, kaum seid ihr beisammen, sofort anfangen, ihr selbst mitgebrachtes Essen zu verzehren. Sie teilen es nicht mit den anderen, sodass manche hungrig bleiben, wieder andere betrinken sich. Ist das wirklich wahr? Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder wollt ihr der Gemeinde Gottes Schande machen und die Armen beschämen? Wir sehen hier an dieser Stelle, dass etwas passiert, was sehr natürlich und sehr menschlich ist für Dinge, die wir immer und immer wiederholen und immer weiter tun. Wir neigen dazu, dass sich bei diesen Dingen eine Routine einschleicht und wir aber den Kern und das Wesen dessen vergessen und aus dem Blick verlieren, weshalb wir das überhaupt tun. So ist es hier in Korinth passiert. Aber was haben die Korinther denn jetzt eigentlich genau falsch gemacht? Sie waren ja immer noch zusammen, sie trafen sich ja immer noch an einem gemeinsamen Ort. Das Problem war, dass sie zwar zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren, aber nicht wirklich Gemeinschaft und Einheit miteinander hatten. Dass sie nicht mehr wie zunächst noch in Jerusalem auf den Nächsten geachtet haben, dass sie nicht mehr die Sachen miteinander geteilt haben. Dass sie nicht mehr den Nächsten im Blick hatten. Da kamen die einen hin und die haben ihr Essen mitgebracht und haben sofort angefangen und haben sich vielleicht mit denen zusammengetan, die auch was mitgebracht haben. und hatten nicht mehr die im Blick, die dorthin kamen und nichts hatten. Die, die viel hatten, fingen an, miteinander fröhlich zu sein und betrachteten nicht diejenigen, die nichts hatten, und schlossen sie damit aus ihrer Gemeinschaft aus. Und da sind wir jetzt bei dem Kern und bei dem Wesen des Abendmahls angekommen, nämlich die Erinnerung an Jesu einheitsstiftendes Erlösungswerk. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen hochtrabend an, aber ich will es mal versuchen, noch etwas genauer zu erklären. Das Abendmahl an sich hat sicherlich viele unterschiedliche Erinnerungsaspekte. Wir erinnern uns an Jesu Leiden und Sterben, an unsere eigene persönliche Schuldhaftigkeit und Vergebungsbedürftigkeit. Wir erinnern uns an Jesu Liebe zu uns, an seine Auferstehung und seine Wiederkunft, an seinen Sieg über den Tod. Und wir erinnern uns aber eben auch daran, dass wir alle miteinander auf diesem gleichen Fundament stehen, dass wir miteinander vergebungsbedürftig sind und alle miteinander zusammengefügt sind zu einer neuen Einheit, in die er uns hineingestellt hat, in die er uns hinein erlöst hat. Das Abendmahl erinnert uns an das gemeinsame Fundament unseres Glaubens und die neue Einheit, in die er uns hineingestellt hat. In Galater 3, Vers 28 heißt es: Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder freie Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und wo das aus dem Blick gerät, da herrschen korinthische Zustände. Wo das aus dem Blick gerät, passiert das, was Paulus dann später damit meint, dass er sagt, wenn wir unwürdig von dem Brot essen oder aus dem Kelch trinken. Ich möchte nicht zu lange auf dieses Thema eingehen, aber nur ganz kurz. Luther übersetzt das, diese Stelle aus 1. Korinther 11, Vers 27. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Diese Stelle ist so viel falsch verstanden worden. Von Christen, die meinen, sie müssten erst selbst ganz besonders persönlich heilig sein, schuldlos sein. Sie müssten erst selbst jede einzelne ihrer Sünde ganz genau vor sich gesehen und bekannt haben, damit sie würdig kommen können an den Tisch des Herrn. Aber wichtig ist, hier zu wissen, dass der griechische Urtext an dieser Stelle eigentlich genauer übersetzt werden müsste mit auf unwürdige Art und Weise das Abendmahl einnehmen. Unwürdig meint hier nicht die Person dessen, der das Abendmahl einnimmt, weil dann wären wir sicherlich alle ausgeschlossen, sondern es meint die Art und Weise, die Einstellung, mit der wir dieses Abendmahl feiern. Es nimmt den Bezug auf das, was wir gerade ein paar Verse weiter vorne nur gelesen haben. Auf das, was in Korinth gerade los ist, auf die Einstellung, die dort nicht mehr stimmt, das Wesen, was aus dem Blick verloren ist. Der Zusammenhang ist hier so wichtig. Wir sollen den anderen im Blick haben, wir sollen die Einheit im Blick haben, auch im Abendmahl. Das ist die würdige Art und Weise, das Abendmahl zu feiern. Und hier sind wir auf einmal im Jetzt und hier und heute angekommen. Bei dir selbst, bei mir selbst. Wenn wir das Abendmahl feiern, dürfen wir uns fragen, mit welcher Einstellung sind wir hier? Natürlich geht es auch um die persönliche Einstellung in unserem Glaubensleben. Wo stehst du im Hinblick auf Jesus? Aber es geht auch darum, wo stehst du im Hinblick auf deinen Nächsten, auf die Gemeinschaft, auf diese neue Einheit, in die Jesus dich hineingestellt hat. Ich glaube, wir neigen dazu, das Abendmahl und das Erlösungswerk Christi oftmals sehr individualistisch zu sehen. Wir sind so gepolt. Wir leben in einer Zeit, die das Individuum und den Individualismus über alles stellt. Das, was für dich richtig ist, was du für dich selbst erkannt hast, das ist gut, das ist korrekt und das musst du verfolgen. Es geht um dich. Diese Denke, die die Welt um uns herum bestimmt, die prägt ja unser Denken auch. Dem können wir uns nicht entziehen. Und im Übrigen sollen wir uns der Welt auch nicht entziehen. Aber diese Denke kann auch unsere Theologie mitprägen. Dass wir gerade auch das Erlösungswerk Christi als zu individualistisch ansehen. Und natürlich, das will ich gar nicht außen vor lassen oder ausschließen, es hat natürlich auch etwas ganz Persönliches. Die Sündenvergebung, das ist etwas, was du selbst nur für dich selbst annehmen kannst. Das kannst du nicht jemand anderem überlassen. Wir können das auch für keinen übernehmen. Aber wir vergessen dabei oft, dass Jesu Erlösungswerk uns hineinstellt in eine Abhängigkeit und eine Gemeinschaft, eine Beziehung zu anderen, dass wir Teil werden einer neuen Gemeinschaft, einer neuen Einheit und eines neuen Ganzen. Wir sind als Einheit zusammengeführt. Jesus bittet um diese Einheit. Wir sehen das in Johannes 17, ab Vers 20. Da betet Jesus kurz bevor er verhaftet wird: Vater, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind. So wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Das ist Jesu Gebet, kurz bevor er festgenommen wird, kurz bevor er, und das weiß er in diesem Moment schon, die schwersten Stunden zu ertragen hat in seinem Leben. Jesus hat diese Einheit im Blick, an diesem zentralen Punkt, und er bittet den Herrn um diese Einheit. Vor diesem Hintergrund sind wir heute Morgen auch dazu eingeladen, uns zu prüfen, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Wo stehst du? Ja, in Bezug auch persönlich auf deine persönliche Gemeinschaft mit Jesus, aber eben auch in Bezug auf deinen Nächsten, auf diese Einheit, die Jesus im Sinn hatte, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. Wenn wir nochmal zurückkommen zu der Stelle aus 1. Korinther 11, die wir gerade eben schon betrachtet haben, wo Paulus auf das Abendmahl eingeht und auf die korrekte Art und Weise, dieses Abendmahl miteinander zu feiern, dann fällt auf, dass in diesem Kapitel 11 und in den Kapiteln danach Paulus diesen Gedanken der Einheit weiter ausbaut. In Kapitel 12 beschreibt Paulus den Gedanken, dass wir alle unterschiedlich begabt sind, aber unterschiedlich begabt sind, um einander zu dienen, als Einheit durch einen Geist. Und anschließend kommt dieses Bild von der Gemeinde als Einheit, als ein Leib zusammengefügt zu sein. Unterschiedliche Glieder, aber ein Leib. Und das Ganze mündet dann in 1. Korinther 13, in dem Hohenlied der Liebe. Das kennen sicherlich so viele von euch. Wir sind zusammengefügt, wir sind unterschiedlich begabt, wir sind eins gemacht zu einem neuen Leib und wir sind umwoben und verflochten mit dem Band der Liebe, das dieses alles begründet und trägt. Sie ist der Kitt und das Kennzeichen unserer Gemeinschaft. Das ist ein zusammenhängender Gedankengang, den Paulus hier aufbaut. Hin vom Abendmahl über die unterschiedlichen Begabungen, das Zusammengefügtsein als neuer Leib, als seine Einheit, mit der er dieser Welt begegnen will, bis hin zu der Liebe, die das Ganze alles verbindet und zusammenhält. Das alles gehört untrennbar zusammen. Die Gemeinschaft der Gemeinde ist zusammengefügt durch Jesu Erlösungswerk. Und wir sind verbunden, untrennbar zu einem neuen Leib, einer neuen Einheit, mit der Jesus dieser Welt begegnen will. Wir als seine Gemeinde sind sein Körper, mit der er greifbar und sichtbar werden will in dieser Welt, um den Menschen in dieser Welt zu begegnen. Wir alle bilden diesen Leib miteinander, mit unterschiedlichen Begabungen und unterschiedlichen Fähigkeiten. Und Jesus selbst hat uns in dem, was er getan hat, das größte Vorbild gegeben für diese Liebe, die Kennzeichen sein soll unserer Gemeinschaft und das Verhalten zueinander, indem er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und auch im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Abendmahl wird das nochmal deutlich. Aus dem Zusammenhang der unterschiedlichen Evangelien wissen wir, dass als sie zusammengekommen sind, das Passamahl, das letzte Abendmahl zu feiern, in dem Jesus viele Dinge wichtig, die ihm wichtig und auf dem Herzen sind, nochmal erwähnt und nochmal klarstellt, diese ganze Szene beginnt mit der Fußwaschung von Jesus. Als er, der eigentlich ihr Meister und ihr Herr und ihr Gott ist, sich selbst erniedrigt, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und dann sagt er ihnen, versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich getan habe. Dieses Vorbild ist das Vorbild dafür, wie wir uns in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der neuen Einheit, in die wir hineingestellt sind, zueinander verhalten sollen. Den Nächsten höher achten als uns selbst, den Nächsten im Blick haben, auf die Nöte und Bedürfnisse des Nächsten zu achten. Wir sind erlöst, wir sind freigemacht. Wir sind gereinigt und wir sind geheiligt durch Jesu Erlösungswerk. Ganz persönlich kannst du das für dich annehmen. Das ist etwas ganz Persönliches. Aber du bleibst damit nicht alleine, sondern du wirst hineingestellt in ein neues Ganzes, das Jesus im Blick hatte, als er für uns ans Kreuz gegangen ist. Das ist das gemeinsame Fundament und das ist auch das, was kennzeichnend war für die erste Gemeinde in Jerusalem. Die hatten das sehr präsent noch vor Augen. Und ich komme nochmal zurück auf diese anderen drei Aspekte. Das Abendmahl hat nämlich eine Bedeutung auch für die anderen drei Aspekte. Denn da, wo vielleicht Uneinigkeit oder Streitigkeiten in Bezug auf die Lehre entstehen können, das soll ja vorkommen, auch heute noch, oder wo uns Gemeinschaft schwerfällt, wo Sympathien nicht da sind, wo zwischenmenschliche Probleme entstehen, oder eben auch, wo im Gebet Kraftlosigkeit oder Mutlosigkeit oder Zweifel sind. Da erinnert uns das Abendmahl daran, dass wir alle gemeinsam auf dieses Fundament gestellt sind, das Jesus begründet hat und dass wir alle zueinander hin geschaffen sind, um einander zu dienen und den Nächsten im Blick zu halten und höher zu achten als uns selbst in der Liebe, die er uns vorgelebt hat. Die ersten Christen in Jerusalem blieben darin beständig. Das war ihr Kennzeichen. Und das soll auch Vorbild sein für uns heute und unsere Gemeinschaft heute. Und in diesem Sinn möchte ich uns alle gleich einladen, das Abendmahl hier miteinander vor Ort, aber auch gerne zu Hause zu feiern. Und ich muss euch sagen, wer schon mal hier war beim Abendmahl, der kennt diese kleinen neuen Pinnchen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich finde diese Pinnchen hier nur ein notdürftiges Behelf. Es ist nicht das, was wir sonst haben. Es ist nur dieses kleine Scheibchen Oblate hier drin und dieses flüssige, rote Traubensaft. Es ist kein Brot und kein Wein. Und es ist auch nicht die Gemeinschaft, die wir hier in einer großen Runde wie normalerweise miteinander feiern. Aber wisst ihr, das ist doch nicht das Wesentliche. Das ist doch nur eine Gedankenstütze, eine Krücke, die uns helfen soll, uns an den Wesen, an das Wesen und den Kern dessen zu erinnern, worum es im Abendmahl eigentlich geht. Uns daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat, auf welchem Fundament wir gemeinsam miteinander stehen, in welcher Einheit wir neu hinein erlöst sind. Das Entscheidende ist doch, dass wir uns erinnern. Und dazu möchte ich euch heute Morgen einladen. Einladen, euch neu zu erinnern daran, was Jesus für dich persönlich getan hat, aber auch einladen, euch daran zu erinnern, in welche Einheit Jesus dich hineingestellt hat. Die Einheit, die uns alle meint und die uns alle miteinander eint. Die Einheit, die mehr ist als nur Gemeinschaft. Die Einheit, die sein Leib ist, durch die er dieser Welt begegnen will. Und die Einheit, in der wir den Nächsten höher achten sollen als uns selbst. Amen.